So, dann fangen wir mal mit dem nächsten Vortrag an vom Jan Lübbe von der Pangiotronics. Das Thema klingt für mich erstmal verdächtig nach einem Reizwort, so ähnlich wie Secure Boot. Aber ich denke, das ist ja auch was, wo es auch ein bisschen um die Kontrolle des Users über das System geht. Und da sind wir mal gespannt auf die ganzen Erläuterungen. Dann.
Vielen Dank. Secure Boot, Verified Boot. Ich habe es absichtlich Verified Boot genannt, weil Secure Boot ist in dem Kontext jetzt, wo gerade Intel auf ihren neuen CPUs dieses Bootguard eingeführt hat, auch wieder ein bisschen negativ besetzt. Mir geht es eigentlich darum, solche Techniken dazu benutzen, dass man den eigenen Code unter Kontrolle hat, dass man sicher gehen kann, dass das System, was man vor sich hat, vollständig unter eigener Kontrolle hat. Können wir es noch lauter machen irgendwie, oder? Hallo? Besser? Hallo? So?
Wenn du es hier oben dran klemmst.
So. Hallo? Hallo? Mach das einfach zu. Hallo? Ja? Besser? Immer noch nicht besser, ne? Hallo? Besser? Gut, dann lassen wir es so. Gut, ja, Verify Boot auf ARM, weil auf ARM-Systemen hat man üblicherweise den Code eh ziemlich gut selber unter Kontrolle. Kurze Worte zu mir. Ich bin seit 1998 bei Linux. Eine ganze Weile Debian-Developer, Informatikstudent und habe irgendwie 2008 angefangen, beruflich Open Source zu machen, erst für OpenMoko. Nachdem das dann nicht mehr so wirklich weiterging, auch wieder Mobilfunkumfeld, Osmocom, selber GSM-Netze betreiben und seit 2012 bin ich bei Pangotronics, habe da erst als Kernel-Entwickler angefangen. Mache ich immer noch gerne, sobald ich Zeit finde, aber immer mache ich eher mehr Projektmanagement und Kundenberatung. So, was machen wir heute? Warum machen wir Verified Boot? Was ist die Motivation dafür? Da wollte ich ein paar Worte zu verlieren. Und dann die gesamte Kette sozusagen von Verifizierung des Bootloaders, des Kernels, des Root-Dateisystems einmal durchgehen. Und es fehlen natürlich auch noch ein paar Sachen. Genau. Warum machen wir Verified Boot? Embedded-Systeme sind mittlerweile ein ziemlich interessantes Angriffsziel. Da hängen große, teure Geräte dran. Eventuell irgendwelche Chemieprozesse, die man, wenn man sie ein bisschen manipuliert, ziemlich leicht kaputt machen kann, sodass man jahrelang da die Fabrik neu bauen muss. Üblicherweise werden die aber trotzdem schlecht gewartet. Es sind halt irgendwelche Industrieelektriker unterwegs, kaufen halt ein Gerät vom Hersteller, das wird eingebaut und dann funktioniert das. Erfüllt seine Funktion, aber solange es das tut, wird es nicht gewartet. Zumindest nicht in dem Sinne, wie man das vielleicht von der IT kennt. Die Systeme werden immer komplexer, also man hat nicht nur einen Mikrocontroller wie so ein MSP430 da drin, wird auch noch oft verwendet, klar, aber oft haben die halt Internetanbindung, weil man sie irgendwie über einen Webbrowser warten möchte, eventuell haben sie WLAN, da läuft irgendwie komplexe kommerzielle Software drauf, irgendwie eine SPS vielleicht, komplettes Linux halt. Und da reicht es halt nicht, irgendwie ein Firewall vor das Industriesystem zu stellen, vielleicht noch eine zusätzliche Firewall auf dem Gerät selbst, Passwortschutz, sondern muss eigentlich an allen Stellen, wo man sich verteidigen kann, muss man die Hürden hochlegen, um halt in der Lage zu sein, Angriffe, die von außen kommen, an irgendeiner dieser Stellen dann tatsächlich zu stoppen. Oder es zumindest so aufwendig zu machen, dass es sich nicht mehr lohnt. Und wir können es tatsächlich selber. Es gibt mittlerweile SOCs zu kaufen, also ARM-SOCs, die alles mitbringen, was wir dafür brauchen, um sowas zu machen, wie es Intel jetzt mit ihren eigenen CPUs tut, wo halt der Laptop-Hersteller da die Kontrolle drüber hat. Aber wenn wir die Hardware selber bauen oder uninitialisierte Hardware kaufen, können wir das alles komplett selber machen. Und die Software, die wir dafür brauchen, gibt es als Free- und Open-Source-Software. Teilweise fehlen noch ein paar Sachen, die noch nicht Open-Source sind, zum Beispiel bei Freescale die Generierung der eigentlichen Signaturen, sodass der ROM-Code versteht. Das ist ein Closed-Source-Tool, aber das kann man sich zumindest frei runterladen. muss es nur einmal ausführen, um die Signatur zu erzeugen. Aber da arbeiten auch schon ein paar Leute dran, dass es diesen Signierungsprozess auch in freier Software gibt. Ja, wie immer, wenn es um Sicherheit geht, müssen wir uns eigentlich Gedanken drum machen, wogegen wollen wir uns verteidigen und was wollen wir verteidigen. In dem Fall, den ich jetzt hier vorstelle, geht es uns darum, dass wir den Bootloader, Kernel und Dateisystem, wobei in dem Dateisystem halt weitere Daten liegen, so schützen wollen, dass der Angreifer diese Daten nicht manipulieren kann. Selbst wenn er physikalischen Zugriff darauf hat. Also so wie ich dieses Gerät hier habe, er könnte die SD-Karte rausnehmen, könnte da irgendwelche Daten manipulieren. Und ich möchte dann in der Lage sein, wenn diese Karte wieder reingesteckt wird, dass das System, wenn es bootet, erkennt, dass es manipuliert wurde und dann die Funktion verweigert oder sich irgendwo melden kann. Genau, der Bootvorgang. Was müssen wir absichern? Diese ARM-CPUs haben halt in ihrem Chip selbst ein ROM, das die grundlegende Initialisierung macht und dann einen Bootloader von irgendeinem externen Speicher lädt. SD-Karte, NAND-Flash, eMMC und solche Sachen. Da ist der Teil Hardware-Hersteller abhängig. In dem Fall hier habe ich einen MX-28 auf dem Board. Der ist von Freescale. Und die haben in ihrer aktuellen Generation, was denn nennt sich High Assurance Boot, in der Version 4. Und dabei wird der Code durch ein SHA-Hash und RSA Public Key-Verfahren geprüft, bevor er tatsächlich gestartet wird. Also der ROM-Code lädt ihn, prüft ihn und führt ihn erst dann aus. Dann haben wir einen geprüften Bootloader laufen. Der wiederum kümmert sich üblicherweise darum, den Kernel aus dem Dateisystem zu laden oder von irgendeinem Flash. Muss den halt auch prüfen, bevor er ihn ausführt. Dann haben wir ein richtiges Linux am Laufen. Und das wiederum muss sich darum kümmern, dass es zum Beispiel den INT-Prozess oder eine Shell nicht von einem Dateisystem lädt, ohne das auch vorher zu prüfen. Diese ganze Kette werde ich jetzt Schritt für Schritt einmal durchgehen. Da werden jetzt sicherlich irgendwie ein paar Begriffe wie RSA, SHA und so weiter auftauchen, die nicht jeder hier kennt. Ich würde da gerne auch, wenn da Fragen auftauchen, lieber gleich drauf eingehen, weil das macht mehr Sinn, als wenn wir das dann im Nachhinein machen. Also einfach melden, dann erkläre ich da die Teile. Genau, wie gesagt, der Bootloader ist üblicherweise auf einem ungeschützten Speicher. Das heißt, er ist irgendwo extern angeschlossen über einen Bus. Eventuell kann man das Speichermedium entfernen. Das heißt, der Angreifer, der physikalischen Zugriff darauf hat, kann da die Daten drauf manipulieren. Insofern müssen wir den halt, nachdem er geladen wurde, der Bootloader hat volle Kontrolle über das System. Es ist nicht so wie bei x86, dass da noch so ein Secure Monitor Mode ist oder System Management Mode, der halt im Hintergrund läuft und zum Beispiel Legacy-Schnittstellen wie Tastaturen oder so emuliert. Das gibt es bei den ARM-Systemen üblicherweise nicht. Und wenn es das gibt, dann ist das dokumentiert. Insofern können wir davon ausgehen, als Bootloader haben wir volle Kontrolle über das System. Und damit von dort aus weiter den Rest des Systems prüfen können, müssen wir erstmal sicher sein, dass tatsächlich nur unser eigener Code als Bootloader drauf läuft. Und um das zu machen, funktioniert das auf diesen CPUs so, dass man Fuses, also nur einmal brennbare Einheiten in dem Chip drin hat. Da kann man einen Hash von einem Zertifikat drin ablegen. Kommt gleich noch ein Bild dazu. Wie diese verschiedenen Komponenten sich gegenseitig verifizieren. Also solche Bilder werde ich jetzt mehrfach haben. Also der SOC enthält einmal diesen ROM-Code, der fest eingebrannt ist, den auch ein Angreifer üblicherweise nicht modifizieren kann, ohne das Ding aufzufräsen oder so. Das ist erstmal out of scope. Und es gibt diese Fuses drin, die ich selber als Endbenutzer oder Käufer dieses Gerätes noch brennen kann. Da drin, in diesem Fall, wird ein Hash von einem Public Key abgelegt. Machen sie deshalb so, weil es nur sehr wenige von diesen Fuses gibt. Ein Public Key wäre zu groß, aber ein Hash davon, den kann man da drin unterbringen. Das heißt, man beginnt jetzt mit einer Kette, die von dem ROM-Code geprüft wird. Man lädt einen Public Key, der ROM-Code prüft den gegen den Hash. Wenn das okay ist, dann kann ich damit eine Signatur über diesen Bootloader prüfen. Und wenn das auch okay ist, dann startet tatsächlich der ROM-Code den Bootloader. Und damit weiß ich, ich habe einen geprüften Bootloader laufen. Dieser Bootloader selber bringt jetzt meinen eigenen Schlüssel mit, den ich da fest einkompiliert habe, den ich dann benutze, um die weiteren Schritte zu prüfen. Klingt das erstmal schon so einleuchtend? So, an der Stelle kann man sich jetzt sehr viele Sachen selber ausdenken, wie man jetzt den Kernel, das Init-RAM-FS, den Device-Tree, also die Hardware-Beschreibung, die der Kernel benutzt, um seine Hardware zu initialisieren, wie man das alles einpackt. Da gibt es viele, viele Varianten, zum Beispiel UEFI hat ihr eigenes Format für Secure Boot. Viele Handyhersteller denken sich da was Eigenes aus. In dem Fall haben wir halt ein Format genommen, was vom U-Boot ursprünglich kommt, was die Chrome OS-Leute mittlerweile auch in ihrem Bootloader unterstützen, was relativ einfach zu beschreiben ist, basiert halt auch auf dieser Device-Tree-Struktur und das nennt sich FIT Flattened Image Tree. Darin wird der Kernel, die Init-RAM-FS, also das initiale Linux-User-Space, was den Rest aufsetzt und den Device-Tree, diese Hardware-Beschreibung, mit eingepackt und kann auch mehrere davon einpacken. Also wenn man für vielleicht verschiedene Hardware-Versionen, wo man dieselbe Software drauflaufen lassen will, unterschiedliche Device-Trees hat, kann man die alle in ein Image tun. Und eine Kombination davon wird als Konfiguration bezeichnet, die dann wiederum signiert ist, mit dem Key, der im Bootloader steckt. Das heißt, ich kann, wenn ich im Bootloader bin, so ein Image geladen habe aus irgendeinem Flash, aus einer SD-Karte, vielleicht auch vom Netzwerk oder ein Wartungstechniker, der einen speziellen Debug Kernel hat, den er vielleicht per USB reinlädt. Immer habe ich so ein Image, das alles enthält und die Signaturen dazu. Wieder so ein Bild. Der ROM-Loader ist jetzt erstmal out of scope. Wir haben einen laufenden Bootloader, der diesen Public Key hat. Und mit dem prüfe ich jetzt die Signatur dieser Konfiguration. Also ich suche mir eine Konfiguration aus, anhand zum Beispiel einer Hardware-ID, die irgendwo drin in der Hardware gespeichert ist. Habe ich eine Konfiguration ausgewählt, prüfe die Signatur davon und da sind dann Hashes von den Images drin, die ich brauche, um das System zu booten. Also Kernel, Device Tree, Init-RAM-FS. Wenn die alle geprüft sind, dann kann ich einen Kernel booten. Und dieser Kernel lädt erstmal sein eigenes ganzen Hardware-Treiber, initialisiert das alles, lädt dann das Init-RAM-FS und in diesem Init-RAM-FS ist wieder ein weiterer Schlüssel für das Root-Dateisystem. Also es ist halt eine komplette Kette, die immer aus einem Teil besteht, was verifiziert und einem Schlüssel, der die Signatur für das Verifizierte prüfen kann. Beim Root-Dateisystem wird es jetzt ein bisschen komplizierter, weil ich üblicherweise im Root-Dateisystem tatsächlich auch Sachen schreiben will. Es sind viele Einzeldateien. Ich möchte nicht beim Booten erstmal über das gesamte Root-Dateisystem rübergehen, um die Signatur zu berechnen. Das würde halt mich beim Booten erheblich aufhalten. Insofern brauche ich da eigentlich ein Verfahren, womit ich für jede einzelne Datei, die ich mir angucken kann, sagen kann, ist das jetzt eine gültige Datei, die von mir kompiliert wurde und darauf kopiert wurde, oder ist das was, was ein Angreifer modifiziert hat? Dabei geht es halt nicht nur darum, die Binaries zu signieren, also einen Init-Prozess, eine Shell, sondern auch die Konfigurationsdateien, also zum Beispiel sowas wie etc-passwd, etc-shadow sind halt einfach nur Textdateien, die aber natürlich trotzdem kritisch sind für die Sicherheit des Systems. Da gibt es mittlerweile im Mainline-Kernel eine Infrastruktur für, die nennt sich IMA, für Integrity Measurement Architecture, und passend dazu ein Sub-Framework, das nennt sich EVM, für Extended Validation Mechanism. Wahrscheinlich. Das ist initial entwickelt worden für diese TPM-Chips auf PCs. Ist aber nicht direkt damit verknüpft, sondern es ist einfach ein Mechanismus, wie man für jede Datei ein Hash unterbringen kann, die einfach der Hash des Dateiinhalts ist. Das wird an Extended Attribute reingeschrieben. Also Extended Attributes gibt es in Linux-Dateisystemen. Da kann man praktisch Schlüssel gleich Wert an beliebige Dateien dranhängen. Also kann man im Prinzip ja beliebige Werte dranhängen. In diesem Fall wird es halt benutzt, um einmal diesen Hash der Datei unterzubringen. der aber noch nichts enthält, wie zum Beispiel, wem gehört die Datei, was sind das für Ausführungsrechte, was hat das für die Datei für Namen, die stehen noch nicht in diesem Hash mit drin. Um das zu schützen, gibt es halt EVM, was im Prinzip über alle Extended Attributes und alle sonstigen Dateiattribute wieder eine Signatur bildet. Das kann tatsächlich jetzt eine Public Key Signatur sein nach RSA oder es kann ein HMAC, also Hash Message Authentication Code sein. Sollte ich vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Bei den Root-Dateisystemen möchte ich ja, wenn ich ein Image kompiliere in meinem Bildsystem und das auf viele hunderttausend Geräte ausrolle, möchte ich nicht pro Gerät irgendwo ein Secret haben, sodass ich die Daten irgendwie an dieses Gerät verschlüssel. Und dann bräuchte ich tausend verschiedene Images, die ich auf die Geräte kopiere, sondern ich möchte eigentlich ein Image haben, was ich in meinem Programmierprozess drin habe, was ich auf jedes Gerät kopieren kann, wovon das Gerät dann booten kann und alles verifizieren kann. Das kann ich nur mit solchen Public-Key-Signaturen machen. Das Problem, das das Gerät dann hat, ist, wenn ich eine Datei auf dem Gerät selber schreiben möchte, dann habe ich natürlich nicht den Key, mit dem diese Signatur ursprünglich während der Image-Erzeugung erzeugt wurde, weil dann könnte jeder Angreifer draufschauen, sich diesen Key holen und neu signieren. Da hätte ich verloren. Insofern kann ich nicht neue RSA-Signaturen auf dem Gerät selber erzeugen, sondern dafür wird dann ein Hash-Message-Authentication-Code benutzt, wofür ich einfach nur ein Secret auf dem Gerät brauche, was ich vielleicht aus irgendeiner Hardware-Einheit bekomme. Das ist wieder sehr herstellerabhängig. Und das ist im Prinzip ja eine Authentifizierung über ein SHA-Hash, die ich nur prüfen und erzeugen kann, wenn ich Zugriff auf dieses Secret habe, was im Prinzip einfach ein Binär-String ist, 32 Byte oder so. Damit kann ich HMAC signieren und die Signatur wieder prüfen. So sieht das jetzt initial aus. Wenn ich also ein Dateisystem, was ich auf meinem Entwicklungsrechner produziert habe, signiert habe, das erste Mal im System boote, dann habe ich in meinem InnoDramFS diesen Public Key passend zu den RSA-Signaturen auf jeder Datei. Diese EVM-Signatur prüft dann wiederum, oder mit der kann ich dann den IMA-Hash prüfen und auch die sonstigen Dateiattribute. Damit kann ich jetzt, wenn ich auf jede einzelne Datei zugreife, hashe ich die, vergleiche den IMA-Hash, prüfe den IMA-Hash gegen die EVM-Signatur, prüfe die Signatur gegen den Public Key, der in meiner Init-ID war, und dann weiß ich, ja, das ist eine unveränderte Originaldatei, die aus meinem Entwicklungssystem stammt. Wie gesagt, wenn ich das schreiben will, wir haben keinen Private Key auf dem System. RSA ist auch ziemlich langsam, insbesondere auf Systemen, die ja, so kleine ARM-CPUs haben. Stattdessen macht man halt einen Message Authentication Code. Und wenn man eine Datei das erste Mal anfasst und diese RSA-Signatur geprüft ist, wird das dann durch einen HMAC auf derselben Datei ersetzt. Und insofern, wenn kein Angreifer da war, hat jede Datei auf diesem System halt diese Kombination aus gültigen IMA-Hash und EVM-HMAC. Das sieht dann so aus. Das heißt, aus den Fuses wird ein Unique Key pro Gerät berechnet. Das heißt, jedes Gerät hat tatsächlich sein eigenes. Ich kann also nicht, wenn ich ein Gerät tatsächlich irgendwie mal erfolgreich angegriffen habe, vielleicht über eine Lücke für SSH, kann ich jetzt nicht auf einem Gerät eine Datei erzeugen, die von anderen Geräten als gültig erkannt werden würde. Das heißt, wenn ich solche Geräte angreifen will, dann muss ich jedes einzelne Gerät aktiv angreifen. Und das erhöht halt die Kosten von so einem Angriff. Ja, jetzt bin ich im Prinzip durch die Folien schon durch.
Eine Frage?
Ja?
Okay. Ja. Eine Frage, du hast gerade gesagt, es gibt statische Signaturen, die werden beim Kompilieren vom Entwickler hingelegt und wenn ich Dateien verändere, dann kann ich HMAC benutzen und aufgrund eines Secrets, was dann irgendwo im RAM liegt, was halt durch den Bootvorgang irgendwo zustande gekommen ist, eine Datei verändern und die mit HMAC dann
genau, quasi
signieren. Ja. Wie ist denn das, also dass das mich davor beschützt, dass jemand den Flash-Speicher rausnimmt und analysiert oder verändert in deinem eigenen Rechner, das ist klar. Wie sieht das aus? Gibt es da auch irgendwelche Ideen, was man machen kann? Angenommen, das Ding läuft, hat Verbindung zum Netzwerk. Jemand steigt ein über eine, sagen wir mal, SSH-Lücke, schafft es im laufenden Betrieb, sich eine Root-Shell dort drin zu organisieren, dann hat er doch theoretisch auch Zugriff auf das Secret, womit der neue HMAX
erzeugt.
Das heißt, dagegen gibt es dann keinen Schutz.
Ja. Was man machen kann, man kann diesen HMAX-Mechanismus komplett ausschalten und ihm gar kein HMAX-Secret geben. Das heißt, er muss dann an jeder Stelle, wo ein Dateizugriff stattfindet, diese RSA-Signatur prüfen. Das verhindert halt einmal solche Angriffe. Es verhindert aber auch, dass ich auf dem System selber Dateien verändern kann. Das heißt, für jegliche Konfigurationsdateien, Benutzerdaten muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Die Frage war, ob man das selektiv auf Dateibasis machen kann. Man kann eine Policy laden, die IMA und EVM so konfiguriert, dass man sagt, ich möchte folgende Dateien, wenn sie von Root ausgeführt werden, bitte mit RSA-Signatur. Oder ich möchte Dateien, die irgendein Benutzer, also Unix-Benutzer mit weniger Rechten hat, da reicht es mir, wenn das HMAX signiert ist. Das kann ich im Prinzip so eine textbasierte Policy einmal ins System laden, das macht die Init-RD und darüber könnte man das auch selektiv machen. Ja. Macht halt das Systemdesign insgesamt auch wieder komplexer, weil man dann halt sich die Grenzen genau anschauen muss, dass man das alles richtig gemacht hat. Man kann es auf Dateisystem-Typ-Basis machen und man kann es auch mit SE Linux verknüpfen. Also man kann diese IMA-Anforderungen an Prüfung kann man an SE Linux-Kontexte hängen. Dann kann man sich halt wahrscheinlich auch noch 2 Jahre irgendwie mit seinem Systemdesign beschäftigen, aber das ist auch möglich, ja. Ein weiterer Punkt, den man auch machen kann, ist, kann ich in der Demo auch gleich nochmal zeigen, das EVM schreibt im Prinzip alle Hashes auf, die es beim Booten gesehen hat, in so einem Log. Und das kann ich an einen externen Server schicken, vielleicht irgendwo, der bei meiner Firma steht und weiß, welche Dateien eigentlich in diesem Image drin liegen sollten. Insofern kann ich diese Hashes gegen meine Datenbank von gültigen Dateien prüfen und kann halt auch im Nachhinein sagen, ja, dieses System hat korrekt gebootet. Weitere Fragen vor der Demo? Die Frage war, ob das im Open System Call ist, diese Prüfung. Also letztendlich führt halt ein Open Linux Kernel neben einem Memory Map oder Exec oder sowas letztendlich auf dieselben Zugriffe im Dateisystem und an der Stelle hängt sich das rein. Also es ist völlig egal, wie dieser Zugriff stattfindet, solange die Policy sagt, an der Stelle muss geprüft werden. Also man kann auch unterscheiden, ich möchte zum Beispiel nur Memory Map oder nur Open prüfen. Macht in meinen Augen wenig Sinn, eigentlich will man alles prüfen, aber man kann das konfigurieren und an der Stelle im Dateisystem-Layer von Linux wird das umgezweigt und also gibt es halt einen Hook für IMA, der genau diese Prüfung vornimmt. Das heißt, egal auf welchem Wege man da drauf zugreift, läuft das immer durch das IMA-System. Auch zum Beispiel zum Laden von Kernel-Modulen, wenn der Kernel selber Code nachlädt oder Firmware für externe Komponenten nachlädt, wird das auch geprüft. Ja, also ich habe hier so ein kleines ARM-System, MX28. Ich habe das genommen, weil ich es einfach hier durch die Gegend tragen kann und wenig Platz wegnimmt. Das ist von der Firma i2SE, ein Duckbill. Ich baue das so für irgendwie Hausautomatisierung. Gibt es auch relativ günstig zu kaufen. Und da habe ich halt einfach eine serielle Schnittstelle drauf. Und ich das jetzt einstöpsel. Boote es jetzt einfach erstmal einmal so durch und dann würde ich es aber gleich auch nochmal unterbrechen. Das würde natürlich im echten System nicht machbar sein, aber jetzt für die Demo habe ich an einigen Stellen Punkte, wo ich es unterbrechen kann. Das heißt, da bootet ja schon das Linux-System und jedes Mal, wenn hier System D auf eine Datei zugreift oder ein Programm ausgeführt wird, wird das geprüft. So, noch einmal neu. So, was wir jetzt hier sehen, sind eigentlich schon zwei Schritte. Und zwar, also der gesamte Text, der hier im Prinzip anfängt, ist alles schon vom Bootloader. Dieser ROM-Code schreibt nur diese ersten paar Buchstaben raus und der Rest ist alles Bootloader. Und dann kann der Bootloader prüfen, ob es Fehler bei diesem HAB-Prozess gab. In dem Fall ist das hier nicht aufgetreten, weil ich den Bootloader richtig signiert habe, mit einem Schlüssel, der zu den Fuses passt. Wenn das nicht gepasst hätte, wäre jetzt hier so, wie es konfiguriert ist, wäre trotzdem gebootet und hätte gemeckert. Es gibt ein Bit in den Fuses, der ihn dazu zwingt, den Bootloader gar nicht mehr auszuführen. Das würde man halt für ein Produktionssystem machen. Aber während der Entwicklung kann man halt alles scharf schalten, bis auf den Punkt, wo er dann den Bootloader nicht mehr booten würde. Aber so kann man zumindest noch entwickeln, selbst wenn man einen Fehler macht. Das sind diese Fuses, die in der CPU fest eingebrannt sind. Das heißt, die kann ich jetzt auch nicht mehr verändern. Das ist also der Hash von dem Schlüssel, den ich jetzt für jeden Bootloader verwenden muss, damit er noch darauf bootet. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Kernel booten, dann lädt er dieses erwähnte Fit-Image von einer Partition auf der SD-Karte, findet eine Konfiguration, prüft die Signatur gegen den Schlüssel, der im Bootloader eingebaut ist, in dem Fall ist das okay, und findet halt heraus, dass er dafür drei weitere Images laden muss, nämlich den Kernel, den Device-Tree und den RAM-Disk, und prüft auch von denen alle die Hashes. Wenn das jetzt fehlschlagen würde, würde sich der Bootloader weigern und ein Bootloader, der für ein Produktionssystem konfiguriert wäre, hätte an der Stelle gar keine Shell. Ich kann jetzt natürlich auf der Shell auch irgendwelche beliebigen anderen Sachen booten, die nicht signiert sind. Aber das würde man halt ausmachen und dann könnte man nur noch korrekt signierte Images booten. So, dann startet ganz normal Linux. Der macht erstmal selber keine weiteren Zugriffe auf Speicher, bis halt hier unten dann dieses init-ramfs läuft. Und das hat jetzt die Aufgabe, IMA und EVM so zu konfigurieren, dass es nur noch gültig signierte Dateien aus dem Root-Dateisystem erlaubt. Gut, dann halt die üblichen Sachen, die man in so einem Init-RAMFS machen muss, Proc, Sys und so weiter mounten. Und der kritische Teil ist eigentlich nur das hier. Ich erzeuge einen neuen Kernel-Keyring und lade in diesen Keyring den Schlüssel, gegen den ich prüfen will, rein. Das ist eigentlich alles. Dann wechsle ich in das, meldet hier dieses EVM-CTL, dass er den Key erfolgreich geladen hat. Und ich wechsle in das normale Root-Dateisystem. Und an der Stelle geht halt der Boot-Prozess weiter. Systemd startet. Und an der Stelle wird schon jedes Mal geprüft, ist diese Datei jetzt richtig signiert. Gut, da habe ich jetzt kein Passwort. Auch ein Sicherheitsfehler natürlich. Was man jetzt erstmal sich, also ich habe jetzt auf diese Karte, nachdem ich das Image erzeugt habe, habe ich die Karte rausgenommen, in meinen Laptop gesteckt, eine Datei angelegt, einfach so auf ein Dateisystem, ohne dass ich Zugriff auf den Schlüssel hatte. Und die kann ich jetzt einfach nicht öffnen. An der Stelle, selbst wenn Root komplett Rechte drauf hat, also anhand der Unix-Rechte dürfte ich die lesen, aber an der Stelle weigert sich der Kernel einfach, mir die Daten auszuhalten. Wenn das ein Programm wäre, könnte ich es nicht ausführen. Kann nicht reinschreiben. Da weigert sich der Kernel einfach. Das kann ich auch nochmal zeigen. Habe ich hier aktuell nicht eingeschaltet. Es gibt das Audit Framework im Kernel, was genau solche Sicherheitsevents auslöst. Aber so wie standardmäßig konfiguriert ist, auch jedes Mal, wo IMA checkt, kriegt man eine Nachricht und dann würde man hier ziemlich wenig sehen. Er hält den Kernel aber nicht an in dem Moment, kann man das konfigurieren. Nee, er hält es nicht an. Wenn man die Karte hat, schreibt eine Datei von irgendeiner Dienst-XML oder Galerie und dann wird das definitiv nicht gestartet.
Ja.
Ich meine, das kann in jedem Fall immer mal passieren, aber so kann man das ja praktisch manipulieren im System. Aktuell, so wie es konfiguriert ist, ja. Man muss das System halt auch insgesamt dann so strukturieren, dass man halt auch im NAND-Flash einfach eine Datei kaputt macht, dass sie nicht lesbar ist. Das kann man auch beim aktuellen System machen. Insofern muss dann halt sowas wie Systemd durch einen Watchdog abgesichert werden. Wenn die eigentliche Anwendung nicht gestartet wird, muss das dann Systemd feststellen, dass er die Anwendung nicht starten kann, das gesamte System anhalten, vielleicht eine LED anzeigen lassen oder so.
Aber in jedes System, wo ich rankomme, kann ich kaputt machen.
Ja, also es geht eher darum, der Kommentar war, dass man jedes System kaputt machen kann, wo man physikalischen Zugriff drauf hat. Wir möchten halt an der Stelle erkennen können, wenn diese Manipulation stattgefunden hat. Also, dass das System entweder korrekt funktioniert oder halt gar nicht funktioniert. Also, dass der Angreifer da nicht manipuliert, sodass irgendwas anderes passiert. Es gibt natürlich ein Kommando, wo man sich anschauen kann, was in solchen Dateien drin ist, in den Extended Attributes. In dem Fall sieht man jetzt einfach die Hexdumps von dem IMA-Hash der Datei und diese HMAC-Signatur, die der Kernel da drauf geschrieben hat, um auch die anderen Dateiattribute jetzt von der etc-shadow abzusichern. Da jetzt aktuell so eingestellt ist, dass das Dateisystem read-write gemountet ist, würde jetzt jede Datei, die ich anfasse, HMAC signieren. Deshalb remounte ich das mal, read-only, um mir mal unveränderte RSA-Signatur anzuschauen. Attribut heißt genauso, nur ist es wesentlich länger. Das ist halt so eine RSA 2048-Bit-Signatur über dieselbe Daten, über die er auch dann HMAC machen würde. Wenn das jetzt, ich das nochmal wieder read-write mounte, kann ich nochmal drauf zugreifen und es ändert sich nicht. Es liegt daran, dass der Kernel sich merkt, jedes Mal, wenn er eine Datei angefasst hat, ob er die schon geprüft hat, erfolgreich oder nicht. Und da diese Datei in dem Fall schon einmal erfolgreich geprüft wurde, macht er diesen Umwandlungsprozess nicht mehr. Wenn ich jetzt irgendwelche anderen Dateien hier in dem Verzeichnis mir anschaue. Oder? Ja, die hat er wahrscheinlich sonst schon angefasst. Na gut. Ja. Demo-Effekt. Aber so, also wie gesagt, hier die anderen Dateien, etc-shadow und so weiter, die ja bei jedem Boot anfasst, die hat er halt schon umgewandelt. Genau, dann hatte ich noch erwähnt, dass er mitschreibt, was da passiert. Violations. Das sollte eigentlich mitzählen. Tut er nicht. Gut. Ist noch nicht alles fertig. Das Interessante ist eigentlich dieses hier. Ja, da kann man auch mal sehen, was der Linux-Kernel oder so ein normales Linux-System alles für Dateien anfasst. Ganz oben sieht man halt, er fängt irgendwie an, mit diesem Boot Aggregate. Das ist im Prinzip einfach nur, ja, das System ist gestartet, wir haben noch nichts angefasst. Und dann führt er init aus, Busybox, lädt die C-Library, benutzt Mount, Libraries von Mount und so weiter. Und der erste Hash ist im Prinzip der Dateiinhalt. Damit kann ich mir, wenn ich diese Datei irgendwo auf einem anderen System mir anschaue, auch feststellen, ob da irgendwas manipuliert wurde. Oder genau welche Datei tatsächlich auch manipuliert wurde. Ja, im Prinzip ist das meine Demo. Ich könnte auch noch zeigen, wie so ein Durchlauf der Signierung passiert. Das ist, glaube ich, erstmal nicht so interessant. Ich würde erstmal nochmal schauen, ob es noch Fragen gibt. Lesezugriffe auf eine... Ich glaube, die Access Time ist nicht in der EVM-Signatur drin. Das heißt, an der Stelle würde, glaube ich, nicht neu signiert. Also die Unix-Permissions sind drin, die Inode-Nummer, sodass man sozusagen nicht den Inhalt einer Datei in einen anderen Inode reinhängen kann, ist drin. Die Benutzer, also Gruppenzugehörigkeit, Benutzerzugehörigkeit ist mit drin, die ganzen Extended Attributes, die SE-Linux-Attribute, also alles, was irgendwie dauerhaft mit sicherheitsrelevanten Aspekten der Datei zusammenhängt, sind alles in der EVM-Signatur mit drin. Da vorne war noch irgendwie. Ich habe noch nicht gemessen. Das ist auch ein relativ langsames System. Es gibt in aktuellen SOCs halt Hardware, die sowas wie SHA beschleunigen kann. Wenn es dafür einen Kernel-Treiber gibt, wird das auch mitbenutzt. Insofern, der Einfluss auf die Bootzeit ist schon deutlich, klar. Das wird man messen können. Pi mal Daumen würde ich sagen, 50% langsamer. Interessant ist es halt, das passiert nur beim Booten. Also sobald die Datei einmal geöffnet wurde, merkt er sich halt, dass die Datei okay ist und dann hat es keinen Einfluss mehr. Genau. Im Prinzip zwei Teile. Als erstes natürlich für den Anfang die Signierung des Bootloaders, dass man sich sicher sein kann, dass der Bootloader, also der erste eigene Code, den man ausführen kann, dass der nicht manipuliert ist. Das ist immer hardware-spezifisch. Der zweite Punkt ist dieses Secret für den HMAC, was halt irgendwie gerätespezifisch sein soll. Das möchte ich idealerweise so haben, dass ich es nicht, selbst wenn ich mich auf dem Gerät einlogge, dass ich die Secret nicht rauskopieren kann. Und damit man das machen kann, braucht man auch Hardware-Unterstützung. Wenn man das nicht hat, muss man halt irgendeiner Stelle einen Kompromiss machen, so wie ich es halt auf dem System jetzt habe. Der hat keinen HMAC-Secret in Hardware, aber einen AES-Schlüssel. Das heißt, ich benutze diese AES-Einheit und den Hardware-Schlüssel, um mir so einen Secret zu erzeugen. Das könnte ich aber, wenn ich Root-Zugriff habe, auch aus dem Kernel rauslesen und dann extern halt Dateien fälschen. Das ist dann halt ein Kompromiss, der davon abhängt, was die Hardware tatsächlich mitbringt.
Hier der zweite Wert in dem Log da, ist das eine Extend-Operation oder also jetzt, was macht der zweite Wert in dem Log?
Das kommt so ein bisschen aus der TPM-Welt vom PC. Da ist halt die Idee, dass man jedes Mal, wo jetzt ein Zugriff stattfindet, ein Hash immer weiterrechnet.
Das meine ich mit Extend, das nennt die TPM-Spezifikation Extend.
Genau. Also damit hat man halt praktisch alle Zugriffe verkettet. Und wenn man jetzt ein TPM hätte, könnte man sich aus der Ferne vom TPM nachweisen lassen, dass dieser Wert tatsächlich authentisch ist. Das ist halt ein anderer Use Case, als wenn man nur das Gerät selbst schützen will, sondern aus der Ferne halt nachweisen will, dass sich da nichts verändert hat. Dann kann man das auch mit dem TPM machen, kann man halt auch in so einer Kombination dann auf dem ARM-System machen.
Welche Hersteller unterstützen denn jetzt eigentlich schon diesen oder liefern diesen ROM-Code aus, der diese Fuses dann auch beachtet?
Kann ich auch nochmal. Was Slides haben wir noch? Ja, also ein bisschen zu der Hardware, wo man das machen kann. Ich habe es jetzt auf dem MX28 gemacht. Da gibt es auch, also dieser Duckbill von i2SE. Von Linuxino gibt es, glaube ich, verschiedene, wo auch ein MX28 drauf ist. Die kosten alle deutlich unter 50 Euro. Und damit hat man im Prinzip von der Hardware alles, was man braucht. Die neueren Generationen von Freescale, MX53, da gibt es jetzt gerade ein interessantes Projekt von einer italienischen Hardware- und Security-Firma. Das haben sie irgendwie beim CCC-Kongress vorgestellt. Das ist das USB Armory. Ist im Prinzip genauso groß, hat einen moderneren Prozessor. Und die Idee ist halt, ja, so ein relativ stark abgesichertes System für Verschlüsselung, Tor und solche Sachen zu haben, was man einfach an seinen PC anschließen kann. Da ist von der Hardware auch alles da, dass man genau dasselbe machen könnte, was ich jetzt auf dem MX28 gemacht habe. Gleiches gilt auch für den MX6. In den Details ist dann halt wieder die Hardware ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, man braucht vielleicht noch ein paar weitere Treiber. Aber das Konzept an sich bleibt unverändert. von anderen SOC-Herstellern als Freescale weiß ich aktuell nicht, dass irgendjemand das tatsächlich dokumentiert hätte. Bei TI, die verkaufen ihre CPUs immer nur so, dass man das nicht machen kann. Und wenn man das machen möchte, muss man halt irgendwie Handyhersteller sein, Millionen Stück verkaufen und dann brennen sie einem bei der Herstellung der CPU diese Fuses. Das ist also nichts, was einer von uns machen könnte. Atmel, weiß ich nicht, Samsung, da weiß ich zumindest, dass die irgendwie HMAC-Einheiten einbauen, aber wie da genau Secure Boot funktioniert oder Verified Boot, habe ich auch keine Informationen zu. Also würde mich freuen, wenn irgendjemand da weitere Sachen weiß, kontaktiert mich gerne, würde mich interessieren. Weiß ich nicht. Also die Frage war, ob die Layerscapes auch unterstützt sind.
Merkt ihr eigentlich so von kommerzieller Seite, dass das stärker nachgefragt wird? Also neben den technischen Möglichkeiten, gibt es auch Hoffnung, dass das irgendwie bei Geräten auch mal angewendet wird?
Also in der Industrie ist ja oft leider, wie ich anfangs schon gesagt habe, sobald halt die Funktion da ist, ist das Projekt fertig. Nachdem jetzt bei BMW durch die Presse gegangen ist, dass das vielleicht nicht so ideal ist, kommt schon ein bisschen Interesse. Also die Grundlagen, die wir hier gemacht haben, sind im Kundenprojekt entstanden. Die Ergebnisse habe ich jetzt halt einmal für so eine Demo zusammengefasst, ohne Kundenzusammenhang. Das BSP, was ich da mache, da gibt es noch ein paar Sachen aufzuräumen. Die Tools sind noch nicht alle so flüssig zusammengebaut, dass man es einfach nur ausführt und man kriegt ein Image. Man muss halt noch ein bisschen Hand anlegen. Ich werde das BSP, so wie es jetzt ist, noch ein bisschen aufräumen und dann veröffentlichen, sodass man sich die ganzen Schritte, die man braucht, auch anschauen kann. Ja, also es wird auch jetzt, wo sozusagen die Grundlagen für die Freescale-CPUs jetzt schon mal umgesetzt sind, ist es natürlich auch für andere Leute, die das umsetzen, wesentlich weniger Aufwand. Insofern würde ich hoffen, dass auch die Industrie dann mal sagt, ja, setzt euch mal dran und integriert das für uns. Also das passiert schon.
Nochmal eine Frage, wie werden die Fuses gesetzt? Kann ich das selber machen? Muss ich meine Keys oder was muss ich dem Hersteller dazu offenlegen? Und was passiert, wenn dieser Key bei mir dann mal irgendwann kompromittiert wird? Kann ich den austauschen? Beziehungsweise auch mal potenziell durch einen stärkeren ersetzen, weil RSA, die Anzahl der Bits, das ist ja über die Jahre auch, nur dass man sagt, mal ein paar mehr.
Ja, also auf dem MX-28 geht nur RSA 2048, auf dem MX-6 glaube ich 4096. Also prinzipiell, man muss den Schlüssel nicht dem Hersteller aushändigen. Das ist alles lokal auf meinem Entwicklerrechner. Das heißt, ich erzeuge, kann ich nochmal, hier in meinem, das ist im Prinzip die PKI, die ich dafür aufgesetzt habe, für den Schritt ROM-Code zum Bootloader. Das ist so vorgegeben von den Herstellertools, die daraus halt die Signaturen auf dem Bootloader und diese Fuse-Bits erzeugen. Da gibt es halt Tools vom Hersteller. Also ich habe es eben als nur einen Key dargestellt. In Wirklichkeit ist das ein Key, der in den Fuses gebrannt wird, oder vier Keys, die zusammengehasht werden und in die Fuses gebrannt werden, je nachdem, was das für eine Hardware ist. Die wiederum signieren einen Key, der wiederum einen weiteren Key signiert und der wiederum signiert den Bootloader. Also da hat man genügend Flexibilität, dass man zum Beispiel irgendwo auf einem speziell gesicherten Rechner ohne Internetzugang diese PKI erzeugt und dann nur einen der Unterkeys dem eigentlichen Entwickler gibt oder dem Fertigungsingenieur, der tatsächlich die Images signieren soll. Und wenn davon einzelne abhanden kommen, kann man zumindest auf den aktuellen CPUs softwaremäßig wieder einen Fuse brennen, die dann einen dieser Keys auf Dauer verbietet. Also da haben sie sich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Einige Modelle, die man vielleicht gerne machen würde, lassen sich damit nicht umsetzen. Und man braucht halt dann auch MX-6, wo dann die neuen Varianten umgesetzt sind.
noch jemand Fragen? Dann habe ich noch eine Frage, so als, sage ich mal, End-User. Jetzt hast du diesen Vortrag hier gehalten, das erscheint mir vieles auch architekturunabhängig, das kann man auf x86, AMD64 irgendwas anderes übertragen. Nur ist es aber so, also wenn ich das recht verstanden habe, du musst natürlich irgendwie deinen Public Key im Kernel hinterlegen, damit der gucken kann, ob die jeweiligen, gehen wir jetzt mal vom Userland aus, deine ganzen Binaries und Config-Files, ob die auch wirklich von dir signiert sind und entsprechend von dir stammen. Das klingt gut für so eine Embedded-Sache, die nicht so oft geupdatet wird. Wenn ich das jetzt aber versuche, auf dem Heimrechner zu übertragen, irgendwas mit Rolling Release, sagen wir mal Gentoo oder so, dann wird da ja wöchentlich kompiliert und man kriegt neue Binaries rein. Gibt es da schon was zur Automatisation oder muss ich dann doch jedes Mal von Hand rumrennen und jedes einzelne abgedatete File neu signieren?
Ja, also in dem Fall, wenn man es tatsächlich auf PCs benutzt, dafür wurde IMA und EVM eigentlich auch initial entwickelt, also im Kontext von TPMs, dann würde man nicht diese RSA-Signaturen benutzen. Das ist nur interessant, wenn ich identische Images auf viele Rechner ausrollen will. Da macht es halt viel mehr Sinn, diesen HAMMEC-Mechanismus zu benutzen und dann, viele PCs haben mittlerweile ein TPM, dann würde das TPM das Secret nur rausrücken, wenn ich den korrekten Kernel gebootet habe, wenn der Bootloader nicht verändert ist. Das heißt, nur wenn ich auf dem korrekten Wege in den laufenden Linux-Kernel gekommen bin, komme ich an meinen HAMMEC-Signatur-Secret ran und kann halt, wenn ich im Gentoo neue Binaries kompiliere und die schreibe, signiert der Kernel die dann automatisch. Das heißt, das schützt mich dann gegen Manipulation, wo ich an der Grenze irgendwie angehalten werde, meine Festplatte ausgebaut wird und Trojaner drauf installiert wird.
Das heißt, soweit würdest du also auch diesen TPM-Chips vertrauen und sagen, die sind trustworthy und nicht du bist ja derjenige, dem getrustet werden muss.
Also ich kann halt, muss man ein bisschen weiter ausholen.
Wenn es den Zeitrahmen sprengt, machen wir es nachher.
Können wir gerne danach noch drüber reden, aber im Prinzip TPMs sind, hängt davon ab, wie man sie benutzt. In den Geräten, so wie sie ausgeliefert werden, kann man die TPMs in Besitz nehmen, das ist halt vom TPM-Standard so vorgesehen, man kann seine eigenen Schlüssel installieren und damit kann man ein TPM benutzen, um seine eigene Sicherheit zu erhöhen. Es garantiert mir keiner, dass die TPM nicht irgendwie doch von der NSA manipulierbar sind, sodass meine Anstrengungen, die ich unternehme, um die zu benutzen, um meine Sicherheit zu erhöhen, dann nachher sinnlos sind. Aber das gilt halt auch nur für Angriffe von Institutionen, die tatsächlich solche Mechanismen haben. Ja. Genau. Also Freescale könnte genauso sagen, sie haben irgendwie ein spezielles Bit oder so oder ein spezielles Bitmuster, was man über einen Pin reinklocken kann, dann startet halt das ROM einfach jeden beliebigen signierten Bootloader. Davor schützt mich keiner. Genau. Da kann ich mich nicht gegen verteidigen. Aber das ist halt ein sehr eingeschränkter Personenkreis, der diese Informationen theoretisch haben kann. Ja. Genau. Wir bauen eine eigene CPU. Bin ich sehr dafür. Aber leider habe ich es noch nicht gesehen. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, was noch fehlt. Ich habe die ganze Zeit über Dateien geredet. Eine Lücke ist noch, Verzeichnisse sind im Moment noch nicht signiert. Das ist ein Problem insofern, weil ich kann neue Dateien anlegen, die nicht signiert sind. Ich kann Dateien austauschen, die korrekte Signatur haben und in andere Verzeichnisse tun. Also statt dessen, dass ich meinen Init-Prozess unter sbininit habe, lege ich da vielleicht eine Shell hin, die korrekt signiert war vom selben System. Dann führt er halt gleich eine Shell aus und ich habe voll Rootzugriff. Super. Um das zu verhindern, müssen wir Verzeichnisse signieren. Dafür gibt es Patches. Die sind aber noch nicht mehr inline. Da wird aber dran gearbeitet. Um diesen vollen Weg beim Imagebauen, so wie ich das vorhin erwähnt habe, wirklich durchzuziehen, braucht man eigentlich noch bessere Integration in dem Schritt, wo ich aus dem Verzeichnisbaum mit den ganzen Dateien, die ich kompiliert habe, ein Image erzeuge. Die unterstützen bis jetzt noch normalerweise keine Extended Attributes. Kann man einbauen, gibt es auch schon teilweise Patches, aber auch noch nicht mehr inline. Anwendungsdaten verschlüsseln ist so ein bisschen ein anderer Teil, so wie ich das auf dem MX-28 habe, habe ich halt einen Per-Device-Key, damit kann ich auch EcryptFS machen und tatsächlich Daten so verschlüsseln, dass nur dieses Gerät selber die entschlüsseln kann. Und das ist halt so eine nette Erweiterung, die man auch mit dem Mainline EcryptFS machen kann. Muss man nur anknipsen und das funktioniert. Genau. Und auf dem MX53 und MX6, da fehlt auch noch ein bisschen was, damit das wirklich alles out of the box läuft. Da wird aber auch noch dran gearbeitet. Ja, so, jetzt bin ich wirklich am Ende meines Slides.